Wie habt denn ihr eigentlich geschlafen letzte Nacht? Wir wollen mal so kurz reflektieren. Wie lange habt ihr etwa gebraucht zum Einschlafen? Wie oft seid ihr wach geworden? Und vor allen Dingen, ja, wie ausgeruht habt ihr euch heute Morgen gefühlt? Darum wollen wir uns heute mal kümmern, denn es gibt erschreckende Zahlen. Mehr als 40% aller Deutschen sagen, sie würden regelmäßig an Schlafstörungen leiden. Also entweder schlecht einschlafen, oft wach werden, sich morgens groggy fühlen. Jetzt sagt der liebe Alex, man kann eine Menge dafür tun, nämlich mit der Ernährung, um endlich wieder schön einzuschlummern und hoffentlich süß zu träumen, Alex.
Ja, Thorsten, definitiv ein super wichtiges Thema, weil, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, betrifft das ja anscheinend sehr viele in Deutschland. Und was man halt dazu wissen muss, und das ist auch ganz entscheidend, worum es gleich in unserem Podcast geht, dass die Ernährung die Basis ist, damit dein Körper überhaupt es schafft, gesund einzuschlafen. Und deshalb ist das ein super wichtiger Aspekt, den wir uns gleich mal anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt bitte noch nicht einschlafen, erst später, wenn ihr dann alle unsere Tipps beherzigt habt. Denn es geht um einen guten und gesunden Schlaf, den wir extrem gut beeinflussen können durch die richtige Ernährung. Und ich kenne das von mir selber, Alex. Seit ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 6-7 Monaten habe ich echt Probleme einzuschlafen abends. Da ist oft das Gedankenkarussell, das einfach noch zu viel in der Birne rumschwirrt. Und am nächsten Morgen fühle ich mich dann echt groggy. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich relativ häufig wach werde. Also das bestätigt zumindest meine Smartwatch, mit der ich hin und wieder meinen Schlaf tracke, wo ich denke, Mensch, also irgendwas, ja, muss da passieren. Aber wie hängt denn das überhaupt zusammen, der Schlaf und die Ernährung? Also was kann ich mit dem richtigen Futter tun, um besser zu pennen?
Also das, was ganz entscheidend ist und das, was man im Vorhinein verstehen muss, über unsere Ernährung ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, den wir erstmal unserem Körper zuführen müssen, ist Tryptophan. Das wird jetzt wahrscheinlich vielen noch nicht unbedingt etwas sagen. Das ist eine essentielle Aminosäure. Essentiell bedeutet erstmal, die muss ich dem Körper zuführen, die kann er nicht alleine herstellen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und die ist quasi der Ausgangsstoff für die Produktion von ganz wichtigen Hormonen, wie zum Beispiel Serotonin, Melatonin. Und die sind halt die entscheidenden Hormone für unsere Schlafregulation. Weil das eine sozusagen das Wach, das Glücklichkeitshormon ist. Und das andere, das Melatonin, ist sozusagen das Schlafhormon. Und wenn ich davon nicht genügend produzieren kann im Laufe des Tages, bin ich halt A, nie richtig wach oder B, halt leider auch dann nicht richtig müde und kann auch dementsprechend leider nicht wirklich gut schlafen. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, die Basis für einen gesunden Schlaf durch die Ernährung zu setzen.
Ich gehe jetzt gerade mal so im Kopf durch, was so alles im Kühlschrank lagert oder was vielleicht daneben steht an Gemüse oder ja eben tryptophanhaltigen Lebensmitteln. Da müsste man natürlich mal verraten, was zählt da so alles zu? Also ich meine zumindest, dass Pilze ganz weit vorne sind.
Also, das, was dabei erstmal leider wirklich ganz weit vorne ist, sind tierische Lebensmittel.
Okay.
Leider in dem Sinne, weil es halt eine Herausforderung ist für den Otto Normalo, der vielleicht sich nicht so fleischlastig ernährt. Denn wenn du jetzt mal schaust, was sind so die hauptsächlichen Quellen, ist das ganz viel zum Beispiel, ob das nun Pute ist, Hühnerfleisch, Eier, Lachs, Milch, Käse. Also, der Vegetarier kriegt das vielleicht auch ganz gut hin. Beim Veganer wird es schon ein bisschen schwieriger. Der kann natürlich jetzt auf pflanzliche Quellen zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel auf die Sojabohnen, auf die Kürbiskerne, die Cashewkerne. Aber, und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist auch sowas, was ich ganz oft bei Instagram oder irgendwo lese, wenn Leute so lustige Posts machen. Ihr braucht kein Fleisch essen, das geht auch ohne. Na klar geht das ohne, aber 100 Gramm Fleisch ist kein Problem. 100 Gramm Kürbiskerne, das wird eine Hausnummer.
So, das heißt, Autsch.
Genau, so. Bedeutet, man muss dann halt wirklich schon darauf achten, dass man sehr, sehr viele pflanzliche Quellen im Körper zuführt. Also sowohl die Kürbiskerne, als auch die Cashewkerne, als auch die Haferflocken, als auch vielleicht die Sojabohnen. Wichtig, ne? Wir reden nicht von Tofu. Tofu hat nur ein Drittel des Tryptophangehaltes von wirklichen Sojabohnen. Deshalb, da muss ich mich schon ein bisschen drum bemühen. Es geht aber. Aber man weiß halt wirklich auch, ich habe mal eine sehr, sehr schöne Studie rausgesucht, die sich nur um das Thema Tryptophan dreht. Dabei hat man halt wirklich geschaut, okay, wenn die eine Gruppe sich sehr tryptophanreich ernährt und die andere sehr tryptophanarm, dass sich die Einschlafzeit bei der Tryptophan-Gruppe, so nenne ich sie jetzt mal, im Durchschnitt um 18 Minuten verkürzt hat und die Schlafdauer sich um 28 Minuten verlängert hat. nur durch eine tryptophanreiche Ernährung. Die haben sonst in ihrem Leben nichts geändert.
Wow.
Und das ist ja ein riesengroßer Effekt.
Ich finde das sensationell. Vor allen Dingen, man macht sich so viele Gedanken und wenn man sich mal die Fernsehwerbung anschaut, dann wird für irgendwelche Melatonin-Dragees beworben, die du dir teuer in der Apotheke holst oder sonst wo. Und du kannst es im Grunde selber steuern. Ist es denn so, Alex, dass das wirklich täglich auf unserem Speiseplan stehen sollte? Also dieses tryptophanhaltige Essen? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich so 2-3 Tage in der Woche nehme, wo ich drauf achte, reicht auch?
Das sollte am besten wirklich täglich stattfinden. Weil wenn du jetzt mal schaust, du brauchst ja schon so eine gewisse Menge. Man sagt schon, so ein halbes Gramm am Tag sollte man auf jeden Fall dem Körper zuführen. Wenn wir jetzt die Werte von gerade eben nehmen, also zum Beispiel bei den Eiern haben wir so 220 Milligramm auf 100 Gramm. Um auf 500 zu kommen, müsste ich schon so circa 3 Eier essen am Tag. Oder ich müsste jeden Tag, ich sag mal, 200 Gramm Lachs essen. Also das sind schon Werte, ne? Die sind schon ordentlich. Natürlich könnte ich das jetzt auch mit weniger über die Woche verteilt auch hinkriegen, 2-3 Mal. Aber dann müsste ich schon wirklich die Tryptophan-Bomben rausholen oder extrem viele Mengen davon im Körper zuführen. Da sollte man wirklich darauf achten, dass man täglich etwas aus diesem Bereich dem Körper zuführt. Und das am besten natürlich auf einem natürlichen Wege. Wenn das aber nicht geht, dann würde ich auch dort wirklich zu einem Supplement greifen. Man kann ja Aminosäuren auch super supplementieren, weil sonst könnte es halt wirklich schwer werden mit dem Schlaf, da auch dementsprechend hinzukommen, weil das schon einen großen Unterschied macht. Man hat nämlich extra das auch getestet. Ich habe mal Studien rausgesucht, wie es ist zwischen täglicher Tryptophan-Aufnahme und nur so regelmäßig, also 2-3 Mal die Woche. Und die wirklich täglich 500 Milligramm pro Tag über 4 Wochen Tryptophan zu sich genommen haben 28% schnellere Schlafqualität, was das Einschlafen angeht, erreicht. Und bei nur 2-3 Mal pro Woche waren es nur so 12%. Also man merkt wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob man täglich auf tryptophanhaltige Lebensmittel zurückgreift.
Ich fange schon an zu gähnen. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Nicht, weil es langweilig ist, sondern weil es wirklich unglaublich klingt. Das ist ja das Schöne bei Gesund gefragt. Wir lernen ja jede Folge immer so ein bisschen. Das spiegelt sich auch in euren wirklich sehr, sehr liebenswerten Kommentaren wieder. Auch bei YouTube habe ich ganz viele gelesen letzte Woche. Danke dafür, wo ihr dann auch schreibt, Mensch, das ist jede Woche toll, weil wir lernen immer etwas dazu. Jetzt haben wir heute schon gelernt, Alex, unser Körper bildet aus Tryptophan Serotonin, das Glückshormon, und daraus schließlich im Laufe des Tages Melatonin, das Müdehormon. Jetzt habe ich mich natürlich wieder strebermäßig vorbereitet auf diese Folge heute und habe gelesen, dass wir unseren Körper noch mehr supporten können, um eben die Produktion von, ja, gerade Serotonin anzuregen. Und das sind Omega-3-haltige Lebensmittel, also Lebensmittel, die ganz viel Omega-3-Fettsäuren enthalten.
Stark, Thorsten. Ich mag Vorbereitung. Das gefällt mir sehr gut. Dafür gibt's ein Fleißkärtchen. Das, was wichtig ist zu verstehen, und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt gerade eben angesprochen hast, wenn wir jetzt Tryptophan gedanklich abgeschlossen haben als Aspekt, okay, das brauche ich unbedingt, damit der Körper den Rest daraus herstellen kann, habe ich halt noch mehrere Einflussfaktoren, also sozusagen kleine Helfer, die dabei noch das Ganze unterstützen. Und zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind dabei ein ganz wichtiger Aspekt. Denn die fördern nämlich als erstes, ganz wichtig, die Serotoninproduktion. Das heißt, die helfen nämlich unseren Zellmembranen im Gehirn bei der Ausschüttung von Serotonin. Das heißt, dafür sind sie schon mal ganz entscheidend. Das können sich viele vielleicht gar nicht so unbedingt vorstellen, aber gerade diese DHAs, das ist eine ganz spezielle Form der Omega-3-Fettsäuren, braucht man sich jetzt nicht merken, diese Docosahexaensäuren, ist jetzt nicht so wichtig für euch zu Hause, aber die sind ganz entscheidend, dafür zu sorgen, erstmal überhaupt Serotonin zu produzieren. Und was dann auch wichtig ist, wir müssen ja, wie du gerade eben schon so schön strebehaft ja angemerkt hast, im Laufe des Tages ja aus Serotonin Melatonin machen. Und dafür brauchen wir mehrere Enzyme. Und ein ganz wichtiges Enzym zum Beispiel wird auch durch dieses DHA in ihrer Aktivität verbessert. Und wer gerne ein bisschen in Chemie klugscheißen möchte, das Ganze heißt nämlich Aralkylamin-N-Acetyltransferase. Als hätte man es nicht täglich gehört. Das ist aber für die Verantwortlichkeit bezüglich Melatoninproduktion da. Und deshalb, diese Sachen sind dafür ganz, ganz wichtig. Deshalb Omega-3-Fettsäuren, ganz entscheidender Aspekt zum länger Schlafen. Habe ich auch extra eine ganz tolle Studie zu gefunden. Eine Gruppe hat nämlich wirklich durchgängig jeden Tag diese DHAs, EPAs, diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren im Körper zugeführt und hatten wirklich, Thorsten, halt dich fest, nur noch eine Aufwachphase von vorher 7 Aufwachphasen in der Nacht und haben im Schnitt 48 Minuten länger geschlafen.
Krass. Das ist echt heftig.
Also das war unglaublich.
Also da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel brauche ich denn so am Tag? Also ich meine, Lebensmittel, wo viel Omega-3-Fettsäuren drin sind, da wissen wir natürlich, ist zum Beispiel der Lachs, der ist ja unglaublich reichhaltig da drin. Aber um mal so eine Idee für die Menge zu haben, was braucht unser Körper denn täglich an Omega-3-Fettsäuren, um eben optimal die Serotoninproduktion anzuregen?
Ja, also bei diesen Omega-3-Fettsäuren haben wir ja diese EPAs und DHAs, das sind so die entscheidenden. Man sagt so ungefähr 250 bis 500 Milligramm, also so ein halbes Gramm ungefähr am Tag brauche ich davon. Man sagt, bei Schlafproblemen kann man auch ruhig bis zu 1 Gramm am Tag nehmen. Das heißt, das sind so Werte, damit man so eine grobe Idee hat. Ich sag mal so ein halbes Gramm am Tag, das wäre ganz gut. Das hat man auch schon sehr gut untersucht, dass schon ab so einem halben Gramm, also ab 500 Milligramm, 600 Milligramm, sich signifikant die Einschlafzeit verkürzt, die Gesamtschlafdauer verlängert. Und das weiß man mittlerweile. Man weiß, dass Werte so von unter 200 Milligramm am Tag leider keinen signifikanten Effekt haben auf die Schlafqualität. Ist dann schön, dass du sie gesnackt hast am Tag. Aber wir müssen schon auf so ein halbes Gramm bis ein Gramm kommen, damit ich auch wirklich einen Vorteil habe für den Schlaf.
Es gibt ja auch diese kleinen Kapseln oder diese kleinen Dragees, die sind ja wirklich klein. Und da ist ja im Grunde diese Menge drin. Ich glaube, die nehmen aber vorwiegend dann auch Menschen, die gewisse Unverträglichkeiten gegenüber, weiß ich nicht, Fisch oder anderen Lebensmittel haben, die eben reich an Omega-3 sind. Also das würde dann im Grunde auch schon reichen, so eine Mini-Kapsel?
Ja, also bestes Beispiel. Du weißt ja, ich bin ein Freund davon, täglich Supplements zu schlucken. Ich schmeiß jeden Tag eine Kapsel rein und die enthält genau diese Menge. Das reicht schon. Die enthält genau diese 500 Milligramm und schon bist du versorgt. Ganz einfach. Also ich mache es mir sehr, sehr einfach, um einfach das auf jeden Fall garantiert im Tag meinem Körper zuzuführen. Macht natürlich jeder ein bisschen anders. Aber, hast du ja gerade eben schon erwähnt, wenn ich mich nicht fleischlastig ernähre, könnte es halt auch wirklich schwierig werden, den Tagesbedarf zu decken. Denn du hast ja gerade eben schon so schön Lachs erwähnt. Ja, das ist cool, wenn ich davon 100 Gramm am Tag esse. Lachs ist ja auch ein relativ fetter Fisch. Dann hat der schon so 2 Gramm, also schon die doppelte Menge von dem, was ich bräuchte, wenn ich davon jeden Tag 100 Gramm essen würde. Super. Ne? Also Makrele, Hering, alles aus dieser Richtung wäre richtig cool. Aber Thorsten, du hast doch bestimmt auch gesunde Fette zu Hause, oder? Im Sinne von Ölen. Ich weiß nicht, du hast doch bestimmt irgend so ein Leinöl, Chiasamen. Ach, irgendwas wirst du doch zu Hause haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Leinsamenöl und was ich vor allen Dingen habe, das ist so dieses Leinsamen so in wie sagt man, Körnerform?
Ja, genau.
Den streue ich mir zum Beispiel morgens immer übers Müsli. Also einen Teelöffel nehme ich da und dann kommt er übers Müsli, übers selbstgemachte Granola-Müsli mit ein bisschen Milch, mit ein bisschen Magerjoghurt und da streue ich mir halt so einen Löffel Leinsamen drüber.
Das ist auch richtig toll, Thorsten. Nur das bringt halt leider gar nichts.
Echt nicht?
Nein. Und das ist leider das Traurige daran. Also das ist gut, ne? Da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Das sind gesunde, wunderschöne Fette, pflanzliche Fette, die Leinsamen, wunderschön, alles toll. Aber, und das ist leider das riesengroße Problem, wenn du pflanzliche Fette hast, ist das eine ALA, das heißt eine Alpha-Linolensäure. Haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, ist quasi die pflanzliche Variante von diesen Omega-3-Fettsäuren, über die ich vorher gesprochen habe, EPAs und DHAs. Ich will jetzt nicht mit zu vielen Abkürzungen durch die Gegend schmeißen, aber um das mal zu verstehen, ist das ganz wichtig. Diese ALAs muss sich umwandeln in diese in Anführungsstrichen tierischen Fettsäuren, die ich automatisch durch tierische Produkte hätte, diese EPAs und DHAs. Die haben aber ungefähr einen Wechselkurs, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, von 5-10%. Das heißt, wenn ich davon 2 Gramm meinem Körper zuführe, kommen halt nur 0,2 davon an. Und das ist leider das riesengroße Problem. Also wenn du jetzt 15 Gramm Chiasamen nimmst, Leinsamen, was auch immer, du donnerst dir das auf dein Müsli drüber und 15 Gramm ist nicht wenig, ne? Das ist nicht nur ein Löffel, sind schon ein paar Löffel, dann hast du immer noch nicht den Tagesbedarf geschafft, weil du erst bei 0,2 bist. Und das ist ein riesengroßes Problem. Also bin ich jetzt mal ganz ehrlich an alle da draußen, die sich nicht tierisch ernähren, bitte unbedingt Omega-3 supplementieren. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass ihr es durch pflanzliche Lebensmittel nicht schafft, auf die Menge an Omega-3-Fettsäuren zu kommen, die euer Körper braucht.
Ich habe auch mal gehört, dass man im Grunde so einen guten Schluck Lebertran schlürfen könnte, um das ein bisschen zu unterstützen. Ganz ehrlich, wäre jetzt nicht meine erste Option für einen Schlummertrunk, Lebertran. Also wenn es denn unbedingt so ein Öl oder sowas sein muss, würde ich ja tendenziell eher zu Olivenöl tendieren. Da könnte man ja noch mit mir verhandeln. Wäre das dann vielleicht eine ähnliche Option wie der Lebertran? Bringt das was?
Nein, weil es leider ja auch, wie gesagt, zu diesen pflanzlichen Geschichten gehört. Ne, deshalb, Olivenöl ist super, das will ich ja gar nichts sagen. Es hat viele ungesättigte Fettsäuren, ist ja auch viel besser als alle gesättigten Fettsäuren, die viele Leute sonst so essen. Ist ja auch dafür wirklich sehr, sehr gut. Ist ja auch besser, als wenn du irgendwelche gehärteten Fette nimmst. Je nachdem, wie du es nun zubereitest, für gewisse Kochvarianten brauchst du etwas hitzestabilere Fette, ist logisch. Aber wenn du das auf pflanzliche Art und Weise probierst zu regeln, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, wird nicht funktionieren.
4-5 Liter wären aber okay, oder? Wenn ich mir jetzt so 4-5 Liter reinschraube täglich, dann müsste es doch funktionieren.
Ja, klar. Ja, easy. Das ist kein Problem. Dann hast du selbst bei einer Umwandlungsrate von 10%, kriegst es hin. Also wie gesagt, bei Chiasamen, wenn du überlegst, 15 Gramm haben circa 2,5 Gramm von dieser Alpha-Linolensäure, haben wir 0,2, die dabei rauskommen. Ich hätte gern die fünffache Menge. Ja, wenn du 100 Gramm Chiasamen reinhaust am Tag, so what? Also probier es mal aus, gib mir ein Feedback danach. Ich bin gespannt.
Ich finde das ja immer ganz hilfreich, Alex, wenn wir mal exemplarisch so einen Tag durchgehen. Du sagst, die Vorbereitung auf einen guten Schlaf am Abend beginnt ja bereits morgens, kurz nachdem wir aufgestanden sind. Und damit meine ich jetzt nicht unmittelbar das Frühstück, sondern ja, du hast doch schon von einer Lichtdusche gesprochen. Da hast du mir von erzählt, fand ich irgendwie ganz interessant. Was steckt dahinter? Warum ist das so wichtig?
Ja, ich habe es mal so getauft, einfach damit man so eine kleine Eselsbrücke hat zum morgendlichen Duschen sozusagen. Nach dem Aufstehen, wenn ich mich geduscht habe, dass ich auch mal mich mit Sonnenlicht abdusche, um es vielleicht mal so einfach auszudrücken. Diese Lichtdusche am Morgen ist quasi dieser natürliche Weg, um diesen zirkadianen Rhythmus zu regulieren. Also viele von euch haben das ja schon mal gehört. Nehmen wir es mal, der Biorhythmus, der Tagesverlauf von Wachrhythmus zu Schlafrhythmus, um das mal so ein bisschen irgendwie zu erklären. Das heißt, es geht ja darum, direkt nach dem Aufstehen ein intensives Tageslicht zu bekommen, um die Produktion von unseren Wachhormonen zu fördern und gleichzeitig halt schon mal in Vorgedanken die Melatoninausschüttung für den Abend zu timen. Bedeutet, morgens, wenn man aufsteht, es ist auch wirklich egal, selbst wenn das Wetter schlecht ist und die Sonne nicht scheint, habe ich trotzdem eine so hohe Lux-Zahl, also so eine hohe Lichtanzahl sozusagen, dass der Körper trotzdem automatisch beginnt, schneller wach zu werden, leistungsfähig zu werden. Und was er natürlich dadurch auch noch macht, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Licht unterdrückt natürlich dann die Melatoninproduktion am Morgen, weil wir wollen ja nicht morgens wieder müde werden. Und das ist ganz entscheidend, dass er morgens sagt, ich nehme meine Wachhormone und produziere die und gleichzeitig unterdrücke ich die Produktion von Melatonin, weil das will ich ja erst abends. Und deshalb ist das ganz entscheidend, morgens schon mal direkt rauszugehen, um Sonnenlicht zu tanken und dem Körper zu signalisieren, Schlaf ist vorbei, Wachphase geht an, schlafen bitte auf später time.
Mhm. Also kann man so unterm Strich sagen, man kann mit der Ernährung eine Menge tun, aber muss das Ganze natürlich durch ein paar kleine Regeln auch unterstützen, wie das Tageslicht am Morgen. Und ja, ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch andere Dinge, die man beachten sollte, weil was ja auch immer gesagt wird, abends möglichst das blaue Licht von Bildschirmen vermeiden.
Ja, es sind letztendlich mehrere Dinge, die ich da kombinieren würde. Erstmal würde ich es mal so eine Art, ich nenne es mal Lichtmanagement sozusagen betreiben. Also morgens erstmal die Lichtdusche. Heißt nach dem Aufstehen rausgehen. Da reichen mir auch schon 10, 15 Minuten. Ich finde es natürlich cool, wenn ihr mehr Zeit habt, aber 10, 15 Minuten im Sonnenlicht zu verbringen, um einfach diesen Rhythmus zu aktivieren. Und dann halt abends das blaue Licht zu reduzieren. Also keine Bildschirme mehr, so 60 bis 90 Minuten vor dem Schlafen anzuhaben. Das wäre sehr, sehr gut. Und dann natürlich, gerade was das Schlafen angeht, ist es für den Körper wirklich sehr vorteilhaft, wenn er immer annähernd zur selben Zeit abends dann auch ins Bett kommt. Wenn das Schlafzimmer relativ kühl ist, weil das halt auch nochmal die Melatoninproduktion unterstützt und halt wirklich darauf zu achten, das über den Tagesverlauf hin zu timen, weil ich dann meinem Körper sehr stark damit helfe, ihn in dieser Form von Serotoninproduktion und dann halt später Melatoninproduktion zu unterstützen.
Du hast mir im Vorfeld dieser Folge ja schon mal so ein paar Tipps geschickt, weil ich dir erzählt habe, dass ich so ein bisschen die Probleme habe mit dem Einschlafen und mit dem Durchschlafen. Und da hast du mir so ein kleines, ja, ich sag mal, Reglement aufgestellt. Also wirklich wichtige Regeln, die ich zu beachten habe. Auch so ein bisschen uhrzeitmäßig getaktet. Also es geht dann natürlich los mit dieser Lichtdusche. Und dann steht da bei 10 Uhr der erste Kaffee. Also kein Kaffee vor 10. Was natürlich erstmal eine Höchststrafe für mich als Kaffeetante ist. Was steckt denn bitte dahinter?
Ja, das habe ich nur aufgeschrieben, um dich zu ärgern. Das hatte gar keinen Sinn.
Ich habe es mir gedacht.
Nein, das hatte einfach nur einen Hintergrund. Das, was wichtig ist, euer Körper soll morgens am besten erstmal von alleine wach werden. Und Kaffee ist halt ein, in Anführungsstrichen, künstlicher Wachmacher. Bedeutet das, was ich gut finde, 10 Uhr ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, Thorsten, das hat aber hauptsächlich erstmal den Hintergrund, dass ich nach dem Aufstehen auf jeden Fall erstmal eine Stunde wach sein sollte, weil der Körper so 45, 50 Minuten ungefähr braucht, bis er von alleine wach geworden ist. Das heißt, ich möchte gern, dass ihr eurem Körper erstmal die Chance gebt, von alleine wach zu werden, aufzuwachen, die Hormone zu aktivieren und dann erst den ersten Kaffee zu trinken. Also wenn du um 7 Uhr aufstehst, darf der auch meinetwegen gerne um 8 oder 8.30 Uhr kommen, muss nicht jetzt nicht unbedingt 10 Uhr sein, aber gerne erstmal morgens ein bisschen zu warten und dann natürlich auch nach hinten raus automatisch. Nach 16, 17 Uhr sollte dann natürlich auch Schluss sein mit dem Kaffee, dass ich dann mich nicht wieder künstlich wach mache, wenn ich dann ein paar Stunden später wieder ins Bett gehen möchte.
Mhm. Ich muss jetzt doch nochmal kurz aufs Frühstück zurückkommen, denn du sagst ja so, mein Leinsamen, was ich da jetzt mal so guter Dinge reinschmeiße, bringt nicht so unglaublich viel. Aber wenn wir jetzt alles gemacht haben, wir haben die Lichtdusche, dann frühstücken wir erstmal was, gedulden uns noch mit dem Kaffee. Was können wir vielleicht noch ganz gezielt ins Frühstück reintun, egal ob das nun Müsli oder vielleicht gibt es ja auch die Leute, die sagen, oh Gott, Müsli, nee, ich brauche morgens mein Brötchen oder meine Vollkornschnitte. Gibt es da so ein Lifehack, wo du sagst, also das bringt eine Menge, wenn wir das irgendwie versuchen mitzuessen jeden Morgen?
Ja, also erstmal wollen wir jetzt deinen Leinsamen nicht verteufeln. Die sind ja auch ganz schön, die helfen ja auch so 20-30% beizutragen zu unserem Tagesbedarf, ne? Nur mir war halt dabei wichtig aufzuklären, dass ich es nicht 1:1 gleichsetzen kann mit anderen Lebensmitteln. Aber unabhängig davon, wenn du jetzt morgens deinen Granola-Müsli snackst, in was rührst du das denn ein, Thorsten?
Ich habe tatsächlich normale Vollmilch.
Okay, gut. Also das könntest du ja zum Beispiel auch schon mal variieren, indem du vielleicht so einen griechischen Joghurt nimmst oder so ein Skier oder sowas. Das heißt, das hat ja oft einen noch höheren Proteingehalt. Das finde ich natürlich ganz cool, weil mehr Protein, Tryptophan, ist ein Protein, also eine Aminosäure. Deshalb wäre das zum Beispiel schon mal eine Variante. Da könntest du mal ein bisschen mitspielen oder variieren. Hat auch einen super Sättigungseffekt, hat fast gar kein Fett, also ist eine ganz coole Variante, das über griechischen Joghurt oder Quark mal auszuprobieren. Dann könntest du natürlich, wenn du jetzt normale Milch nimmst, wer anders nimmt vielleicht pflanzliche Milch, dann halt wichtig darauf zu achten, vielleicht eine zu nehmen, wo noch ein bisschen Protein zugesetzt ist. Gibt es ja manchmal auch ganz gut. Das wäre eine Idee. Dann natürlich so ein kleiner Tryptophan-Booster obendrauf, kannst du natürlich noch extra obendrauf klatschen, also ob das nun noch ein paar Kürbiskerne sind oder ähnliches, weil die hat auch sehr, sehr viel Tryptophan enthalten. Dann nochmal so eine Idee, um eine Variation einfach zu haben. Und was du sonst noch machen könntest, das ist aber nur noch so ein kleiner Gimmick, ein bisschen über Gewürze arbeiten. Du weißt, ich bin ein riesengroßer Gewürzefreund, also zum Beispiel sowas wie Zimt oder ähnliches zu nehmen, weil Zimt reduziert Blutzuckerspitzen, finde ich, macht auch nochmal einen coolen Geschmack mit rein. Verhindert nächtliches Aufwachen durch eine Unterzuckerung. Also deshalb Zimt finde ich da auch noch eine ganz coole Variante. Also kannst du einfach alles mal ausprobieren, was ich gerade so reingeschmissen habe und mir mein Feedback geben.
Ich lade dich mal zum Granola-Frühstück ein, Alex, denn es sind die Kürbiskerne drin und es ist sogar der Zimt drin.
Oh, das wusste
also
ich
da sind wir schon mal Chapeau. Ganz weit vorne. Ja, ist auch echt super lecker. Ich frühstücke es nicht jeden Morgen, wenn ich halt unterwegs bin beruflich, dann schaffe ich das nicht, aber zu Hause mache ich das immer. Ich müsste mal gucken, ob das dann die Tage sind, wo ich besonders gut schlafe. Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Aber gerade beim Thema Protein ist ja auch sowas, weil du gerade Protein erwähnt hast, wo du sagst, das ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen sich so einen kleinen Plan macht, wie man gerade das auch so über den Tag verteilt. Also die Lebensmittel, die schlaffördernd sind, würdest du sagen, dass man sich da vielleicht, um so ein bisschen reinzukommen in die Thematik, erstmal so einen groben Plan macht, was versuche ich morgens zu mitzunehmen, was mittags und was abends? Weil gerade wenn man sich neu mit so einer Thematik beschäftigt, könnte das ja kompliziert werden.
Ja, also wenn man seinen Schlaf optimieren möchte, würde ich, beziehungsweise es macht es dann einfach ein bisschen leichter, es schon ein bisschen über den Tag hinweg timen. Und auch gerade da kann man sich ja auch ruhig so einen kleinen Plan machen. Das, was man auch weiß durch ganz viele Studien und auch Beobachtungsstudien und auch durch ganz viele Experimente, dass man gesehen hat, dass es gerade sich so anbietet, am Morgen eher so tryptophanlastig, Omega-3-lastig zu sein über den Mittag hin und am Abend halt eher in Richtung Magnesium und logischerweise melatoninreiche Lebensmittel zu gehen. Das würde halt bedeuten, um mal so ein Beispiel zu haben. Du hattest jetzt ja morgens dein schönes Granola, Finde ich ja auch super, ist eine tolle Idee. Hast du ja ganz viel Tryptophan dann dementsprechend mit drin. Ob das dein Granola dann mit Nüssen ist, Mandeln, Haferflocken mit drin, Kürbiskernen, feel free, tob dich aus. Fände ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Start. Ob dann da noch ein paar, was weiß ich, der Joghurt mit dazukommt oder ein paar Chiasamen, Leinsamen, feel free. Das wäre ein guter Start für den Tag. Dann könntest du mittags sagen, okay, Alex hat gerade was von Omega-3-Fettsäuren erzählt. Dann könntest du dort zum Beispiel auf deinen Lachs zurückgreifen und den dann gerne kombinieren mit vielleicht einem bisschen gedünntetem Gemüse oder ähnlichem. Das heißt, du hast ein paar Mikronährstoffe, ein bisschen Blattgemüse oder vielleicht ein paar Karotten dazu. Also so eine Geschichte reinzugehen. Dann am Nachmittag hast du vielleicht noch einen kleinen Snack, ob das nun ein paar Nüsse sind, ein paar Pistazien sind, über die wir schon mal gesprochen haben, die ja sehr, sehr gut helfen, was Melatonin angeht. Vielleicht die Banane zwischendurch. Und dann halt abends eher auf diesen Bereich Magnesium-Melatonin-reiche Lebensmittel zu gehen. Also vielleicht sagst du dann, hey, was ist gerade so angesagt? Bowls. Bowls gibt's immer und überall. Also zum Beispiel die Süßkartoffel-Bowl mit ein bisschen Spinat, Mangold. Also gerade diese Bereiche mit reinzubringen, weil die sehr, sehr viel Magnesium enthalten, um dann halt abends sehr, sehr gut schlafen zu können. Danach noch das tolle Glas Sauerkirschsaft dazu, weil das ja auch extrem gut ist, um gut einzuschlafen. Also könnte zum Beispiel ein Tagesverlauf aussehen.
Das sind zum Beispiel die beiden Lifehacks, die ich mega finde. Wir haben es gerade schon gehört. Pistazien, die finde ich total lecker. Und das Glas Sauerkirschsaft wäre ich niemals drauf gekommen. Aber gerade diese beiden Dinge mal als alternativer Snack zum Glas Cola mit den Chips, also Pistazien und Sauerkirschsaft am Abend, finde ich, schmeckt genauso lecker. Gibt es da Studien, was das für eine Wirkung hat? Weil du sagst, das muss sich megamäßig gut auf den Schlaf auswirken.
Ja, es ist wirklich interessant. Das kann man auch kaum glauben. Ich habe aber echt auch mehrere Studien durchgeschaut. Und da ging es darum, dass sie wirklich nur in verschiedenen Studien, aber so der grobe Schnitt war, meistens hatten die so 50, 60 ml Sauerkirschsaft. Also ich sag mal so einen kleinen Shot in Anführungsstrichen. Das haben die über 2 Wochen täglich eingenommen. Man hat gesehen, die hatten so vorher ungefähr eine Einschlafdauer, weil das auch wirklich meistens Menschen waren, die von Einschlafproblemen gepeinigt waren, die so bei ca. 40 Minuten lag. Die hat sich um 24 Minuten im Schnitt verringert. Das heißt, die sind ungefähr nach 15 Minuten schon eingeschlafen. Und die Schlafdauer hat sich um 53 Minuten im Schnitt verlängert. Und das nur durch Sauerkirschsaft. Also bei dieser Studie ging es nur um Sauerkirschsaft. Die haben sonst nichts geändert. Also inwieweit die da ihr Mindset geändert haben, weil sie wussten, ich kriege gleich Sauerkirschsaft, keine Ahnung. Aber es ging wirklich nur darum, und das ist ja wirklich krass, also wenn man sich das mal überlegt, dass nur ein täglicher, abendlicher Shot von so einem Sauerkirschsaft solche positiven Effekte hat, also unglaublich. Und deshalb ist es auf jeden Fall mal etwas, gerade für euch, die da draußen ein bisschen gepeinigt sind, das unbedingt mal auszuprobieren.
Wahnsinn. Und die, die dann in der Studie auch noch eine Handvoll Pistazien gegessen haben, heißen heute Dornröschen wahrscheinlich, oder?
Kann gut sein, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es beeindruckend, was man durch so kleine Sachen ja schon schnell erreichen kann.
Jetzt haben wir schon viele Lebensmittel kennengelernt, die unseren Schlaf verbessern können, die also ja quasi schlaffördernd sind, sowohl Qualität als auch Dauer. Aber es gibt ja auch immer mal so Mythen, gerade in den sozialen Medien. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und da sind mir die Bananen und die Schokolade begegnet, kürzlich erst wieder. Und wurden so als die total guten Serotonin-Produzenten angepriesen, die angeblich eine super Steilvorlage für einen guten Schlaf sind. Was sagst du dazu?
Nein. Nein, ist eine schöne Idee. Also bei den Bananen bin ich noch so ein bisschen mit im Spiel, weil sie einfach den Vorteil haben, dass sie ja schon relativ viele Mineralien enthalten. Ne, das heißt, das finde ich ja generell gut. Also zum Beispiel haben ja Bananen einen gewissen Gehalt von Kalium, Magnesium. Das ist schön bei der Reduktion von Muskelverspannung. Senkt so ein bisschen den Tonus, also kann die Schlafqualität schon unterstützen. So ein bisschen, ja, unterstützen im Moment. Dafür wirklich sehr, sehr gut. Aber, und das ist ein riesengroßer Mythos, mit dem man, glaube ich, auch mal aufräumen muss, ganz viele Leute denken ja, dass Schokolade so ein Glücklichmacher ist, also dass das Serotonin aber dann durch die Decke geht. Das ist aber total Banane im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich Schokolade esse, dieses bisschen minimale Serotonin, was da überhaupt drin ist, das kommt im Körper gar nicht an, weil das die einzelnen Schranken im Körper gar nicht überwinden kann. Das kommt gar nicht in unserem Kopf an. Das funktioniert nicht. Wir müssen Serotonin selber produzieren. und die Menge ist auch so gering, ich müsste davon so unendlich viel essen. Deshalb ist es eher der umgekehrte Weg. Dadurch, dass du es isst, fühlst du dich vielleicht glücklich und deshalb funktioniert es. Das könnte aber auch was anderes sein. Wer anders isst, vielleicht total gerne ein anderes Lebensmittel und dann hätte das genau denselben Effekt. Und deshalb ist das erstmal totaler Quatsch. Ich kann mich leider nicht super toll in den Schlaf bringen durch Schokolade und durch Bananen. Bananen helfen noch ein bisschen, Schokolade hilft ehrlich gesagt gar nicht.
Okay, also wir halten fest, Serotonin kann man nicht essen, auch wenn man Tonnen davon isst. Es bringt nichts, unser Körper muss selber aktiv werden. Wenn wir jetzt alle deine guten Ratschläge und Lifehacks beherzigen, Alex, wie lange würde es denn dauern, bis sich unsere Schlafqualität wirklich signifikant verbessert?
Also natürlich braucht der Körper wie immer ein bisschen Zeit, aber zum Glück nicht so viel. Es gibt ja wirklich Sachen, wo ich sage, du, sorry, das musst jetzt mal ein paar Monate machen. Bei all den Studien, die ich mir aber angeschaut habe, waren schon die ersten Ergebnisse erkennbar nach circa 2 Wochen. Das heißt, da hat man schon auch viele Studien zu gemacht, die auch wirklich nur 2 Wochen gedauert haben. Und ich habe sogar eine Studie gesehen, die hatten die nur 6 Tage. Und selbst da gab es schon gewisse Ergebnisse. Man muss aber sagen, die ersten wirklich positiven Effekte hat man meistens so nach 3 bis 4 Wochen. Das heißt, da hat man dann wirklich oft so Verbesserungen, was die Einschlafdauer angeht von 15, 20 Minuten, längere Durchschlafphasen, dann generell längere Schlafdauer von länger als 30 Minuten. Ich sag mal so, etwas, was du auch wirklich signifikant wahrnimmst, hast du meistens nach ein paar Wochen. Ich sag mal so, wer schafft das mal so 3, 4 Wochen, so einen knappen Monat mal auszuhalten, der wird garantiert etwas merken. Und wer es mindestens 2 Wochen durchhält, wird hoffentlich auch schon die ersten kleineren Effekte merken. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie schnell es gehen kann, wenn man sich daran ein bisschen orientiert.
Auf alle Fälle. Also ich finde, das muss eine Riesenmotivation sein, innerhalb so kurzer Zeit so einen Mega-Effekt zu erzielen. Und ich bin da wirklich total gespannt, wenn ihr jetzt sagt, wir probieren das mal aus. Also schreibt uns bitte in die Kommentare bei Insta Podcast Gesund gefragt oder schreibt uns eine Mail. Ihr habt ja alle Kontaktdaten auf unserem Instagram-Profil. Da bin ich echt mal gespannt, was sich tut. So, die besten Tipps, um künftig, vielleicht sogar schon in 2 Wochen, viel besser einzuschlafen und umso besser durchzuschlafen, gibt es jetzt für euch in unserer Rubrik die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1, und das ist erstmal die Basis für alles, tryptophanreiche Lebensmittel. Und das am besten über den ganzen Tag und immer mal wieder. Das heißt, ob das nun die Haferflocken sind, die Nüsse, die Kürbiskerne, die viel Tryptophan enthalten, all diese Dinge brauche ich halt unbedingt im Tagesverlauf, um meinen Körper dabei zu unterstützen. Tipp Nummer 2, Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt nun über den tierischen Part ist, wie zum Beispiel den Lachs oder anderer fettreicher Fisch, oder ich das Ganze probiere, auf pflanzlichen Wege hinzukriegen, also über die Leinsamen, über die Nüsse oder ähnliches, die ja auch sehr, sehr gut sind. So ist es ja nicht, aber der Körper hat es halt einfach mit pflanzlichen Produkten ein bisschen schwerer. Ganz, ganz wichtig, weil sie gerade dafür sorgen, diese Hormone zu regulieren und in ihrer Produktion zu unterstützen. Deshalb die Omega-3-Fettsäuren bitte nicht vergessen. Tipp Nummer 3, Sauerkirschsaft. Haben wir gerade eben schon einmal kurz gehört. Ganz wenig hilft schon ganz viel. Also täglich so 0,05 ist das ja wirklich nur. Also 50 ml helfen signifikant, den Melatoninspiegel, also das Müdehormon, im Körper nach oben zu treiben und deshalb unbedingt mal ausprobieren. Tipp Nummer 4, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der nämlich auch hilft, sehr, sehr gut einzuschlafen, Pistazien. Werden vielleicht ganz viele nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, aber liefern einmal ganz viel Melatonin und parallel auch noch ein bisschen Magnesium, was ja auch sehr, sehr gut ist, um die Muskelspannung herabzusetzen, was beim Einschlafen sehr gut hilft, weil es so einen entspannungsfördernden Aspekt hat. Deshalb auch gerne die Pistazien einfach mal ausprobieren. Und Tipp Nummer 5, was super wichtig ist, Licht, Licht, Licht. Ihr müsst bitte unbedingt morgens, wenn ihr wach seid, ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Also die Lichtdusche am Morgen, gerne auch noch ein zweites Mal am Tag, dass ich so garantiert am Tag mindestens 30 Minuten draußen war, vielleicht so 2x 15 Minuten, bringt super viel, weil ohne das Licht komme ich nicht in die Möglichkeit, super viel Serotonin und Melatonin im Tagesverlauf zu produzieren. Deshalb raus vor die Tür bitte, egal wie schlecht das Wetter ist, ob die Sonne scheint oder nicht.
Lebensmittel für besseren Schlaf. Mehr Infos zu unseren Podcast-Folgen bekommt ihr übrigens auch immer auf unserem Instagram-Feed Podcast Gesund gefragt, entweder in den Beiträgen Reels oder natürlich auch in den extra Infos unserer Highlights. Schaut einfach mal vorbei, folgt uns da gerne und wie gesagt, sehr, sehr gerne mal euer Feedback, inwieweit sich euer Schlafverhalten hoffentlich verbessert hat. Wir sind natürlich immer sehr neugierig, was sich aufgrund unserer Tipps für eure Gesundheit so alles tut. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, schlaft gut und bleibt gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.